Deutschlandfunk.
Tausende neue Wohnungen im Westjordanland. Die will Israel bauen. Mitten im palästinensischen Gebiet. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich sagt es offen: Ein palästinensischer Staat soll verhindert werden.
Wer heute in der Welt versucht, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, wird von uns eine Antwort erhalten, die ihn vor vollendete Tatsachen stellt. Wir werden weiterbauen und eine jüdische Realität verwirklichen. Diese Realität wird die Idee von einem palästinensischen Staat endgültig beerdigen, denn es wird nichts und niemanden mehr geben, das anzuerkennen ist.
Hamza Wouteh aus dem Westjordanland sagt dazu nur:
Ja, he's being honest. Er ist ehrlich. Ich meine, er versteckt die Absichten dahinter nicht. Damit ist die Idee gestorben.
The idea will be dead.
In dieser Folge schauen wir uns an, welche Konsequenzen die Entscheidung des israelischen Planungsausschusses für PalästinenserInnen im Westjordanland hat. Und was sie für die Zukunft der Region bedeutet.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Eine Nachricht, verschiedene Perspektiven. Bei Unboxing News sprechen wir mit Menschen, die direkt betroffen sind und ordnen das Ganze ein. Es ist Mittwoch, der 20. August und wir produzieren diese Folge um 16 Uhr. Aufwachsen in einem Land, das andere für sich beanspruchen. Was das bedeutet, weiß er.
Ich bin Hamza Wouteh, ich bin ein palästinensischer Schriftsteller, Friedensaktivist und Vater. Ich bin im Westjordanland aufgewachsen, südwestlich von Hebron. Und jetzt lebe ich in Italien.
During your time in the West Bank. Als du im Westjordanland gelebt hast, wie hast du das erlebt, dass die Siedlungen immer größer geworden sind?
Ich wurde 1990 geboren. Zum ersten Mal habe ich von den Siedlern gehört, als ich 4 Jahre alt war, als Baruch Goldstein das Massaker in der Moschee von Hebron verübte. In dem Alter wusste ich nur, dass Siedler jemand sein kann, der uns tötet. Aber im Laufe der Jahre habe ich Siedler auf Straßen zwischen den Städten gesehen. Ich habe die Siedlungen gesehen. Sie sehen ganz anders aus als unsere Dörfer und Städte. Und sie wachsen so schnell. Jedes Jahr sieht man mehr Siedlungen, die immer größer werden, bis sie so groß wie Städte sind. Aber je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich auch verstanden, was die Idee hinter den Siedlungen ist und welches Ziel sie aus geopolitischer Perspektive verfolgen.
What does it mean for Palestinians? Was bedeutet das für die Palästinenser, die im Westjordanland leben, all diese israelischen Siedlungen? Wie prägen die ihren Alltag heutzutage?
Das übersieht man manchmal bei der Symbolik, die diese Siedlungen haben. Man sieht, dass es im Westjordanland 2 Gruppen gibt, die unterschiedliche Rechte haben. Da sind die Siedlungen, die Leute, die da leben, haben Vorrang. Und die Armee kümmert sich darum, dass es ihnen gut geht. Sie haben das Privileg, sich ausbreiten zu dürfen, zu tun, was sie wollen, Land zu nehmen, und sie haben Anspruch auf Sicherheit. Und diese Sicherheit bedeutet im Grunde genommen Schutz vor Palästinensern, die alle als Bedrohung gesehen werden. Also werden Palästinenser grundsätzlich als Bedrohung behandelt. Als Palästinenser kannst du jederzeit getötet werden, wenn ein Siedler oder Soldat auch nur das Gefühl hat, von dir bedroht zu sein. Das begleitet dich ständig. Du fragst dich immer, was du tun musst, um zu überleben. Jedes Mal, wenn ich einen Siedler gesehen habe, jedes Mal, wenn ich einen Soldaten gesehen habe, dachte ich, die könnten dich jetzt umbringen. Du musst vorsichtig sein. Das heißt, du lebst immer mit diesen Gedanken, immer. Außer wenn du schläfst, denkst du die ganze Zeit darüber nach.
You left the West Bank and live in Italy now. Du hast das Westjordanland verlassen und jetzt lebst du in Italien. Kannst du uns von dem Moment erzählen, als du dich dazu entschieden hast?
Ich habe mein ganzes Leben für den Frieden gearbeitet. Mein ganzes Leben für die Idee, dass wir Werte haben. Dass alle Menschen gleich sind, dass Konflikte legal und zivilisiert gelöst werden können. Und ich habe mit vielen Palästinensern und Israelis gearbeitet, die genauso gedacht haben. Aber mit der Zeit wurde die Lage vor Ort gefährlicher und komplizierter, bis zu dem Punkt, dass auch mein Sohn Angst vor Siedlern und Soldaten bekommen hat. Das war das Einzige, woran er dachte. Am 5. Oktober 2023, also 2 Tage vor dem 7. Oktober, sind wir von Ramallah nach Hause gefahren. Und auf einer Straße in der Nähe unseres Hauses hatten sich Soldaten versteckt. Sie dachten, wir würden sie angreifen. Also sind sie vors Auto gesprungen, haben mit ihren Waffen auf uns gezielt. Sie hätten uns fast erschossen. Ich habe alles gegeben, um die Soldaten zu beruhigen. Habe mit ihnen geredet, auf Hebräisch, und wollte klar machen, dass wir nur vorbeifahren wollten. Sie haben dann nicht geschossen. Und einer der Soldaten hat mir gesagt: Ich weiß nicht, wie es sein kann, dass wir euch nicht getötet haben. Da habe ich auf meinen Sohn geguckt und gedacht: Wenn hier niemand sich um mein Leben und das Leben meines Sohns kümmert, wenn die ganze Welt sich nicht kümmert, Ich kümmere mich. In diesem Moment ist was in mir zerbrochen und ich habe verstanden, ich muss mich um mein Leben kümmern. Ich glaube, das Leben jedes Menschen ist wichtig. Und deshalb muss ich auch mein eigenes Leben wichtig nehmen und das tun, was gut für mich ist. Dann kam der 7. Oktober und da war mir klar, dass jetzt alles einfach nur 100-mal schlimmer werden wird. Also bin ich am 8. Oktober mit meinem Sohn nach Italien.
Hamza hat die Situation im Westjordanland nicht mehr ausgehalten. Immer mehr israelische Siedlungen und das Gefühl, nicht mehr sicher zu sein. Zoomen wir auf diese neue Siedlung, die da jetzt gebaut werden soll. E1 wird sie genannt. Mein Kollege vor Ort kann sagen, warum ausgerechnet diese Siedlung so umstritten ist.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent im Studio Tel Aviv und ich berichte über Israel und die palästinensischen Gebiete.
Jan-Christoph, mal für alle, die keine Karte von Israel und den Palästinensergebieten vor Augen haben, wo genau liegt denn die geplante Siedlung?
Die liegt östlich von Jerusalem. Jerusalem liegt ja mittendrin. Das ist zum Teil eben vom Westjordanland umgeben, aber zum Teil eben auch von Israel. Und es gibt östlich von Jerusalem, so 10, 12 Kilometer davon, eine große israelische Siedlung. Da wohnen 40, 50.000 Menschen, die heißt Baale Adumim. Und diese Siedlung soll jetzt mit einem neuen Siedlungsblock angebunden werden. Da sollen erstmal so 3.400, 3.500 Wohnungen entstehen. Und was dabei auch noch dazu kommt, es gibt eine Grenzanlage, eine Mauer ist das in der Regel, manchmal auch ein Zaun. Und der soll eben auch darum gebaut werden. Das heißt, Ost-Jerusalem wird eigentlich abgetrennt. Und was dann passiert, wenn man sich das auf einer Karte anguckt, dann sieht man, dass das Westjordanland eigentlich in zwei Teile geteilt wird. In einen Nordteil und einen Südteil. Und das hat dann natürlich totale Auswirkungen erstmal auf die Menschen, die in Ost-Jerusalem leben, die Menschen, die in dieser Gegend leben, die da jetzt umzäunt wird. Und natürlich aber auch auf die Palästinenserinnen und Palästinenser insgesamt, die zum Beispiel von Norden nach Süden wollen oder umgekehrt.
Ja, das Bauprojekt soll eine Zwei-Staaten-Lösung praktisch unmöglich machen. Wieso?
Naja, wenn man einen Staat machen will, dann braucht man ein Staatsgebiet. Und das sollte möglichst zusammenhängend sein. Und was aber jetzt passiert im Westjordanland ist, dass es immer mehr zerfleddert wird. Und da gibt es schon viele Siedlungen, die das tun. Das heißt, es ist manchmal für Palästinenser furchtbar schwierig, von einem Ort zum nächsten zu kommen, weil man dann irgendwie an Siedlungen vorbeikommen muss und da nicht durchkommt, weil es wahnsinnig viele Checkpoints gibt, weil das Land immer wieder zerschnitten wird. Und das gilt jetzt eben auch da in einem ganz großen Maßstab.
Mhm. Der israelische Finanzminister Smotrich, der sagt ja offen, damit begraben wir die Idee eines Palästinenserstaates. Was steckt denn politisch hinter dieser Aussage?
Also das ist Geopolitik auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Es gibt bei den radikalen Siedlern und ihren Vertretern die ganz klare Meinung from the river to the sea, also das Gebiet zwischen Jordanfluss und Mittelmeer, das ist unser Land, das ist das versprochene Land, der Bibel versprochen sozusagen und wir haben einen Anspruch darauf und das treiben diese Siedlerorganisationen voran. Das Problem ist nur, das ist jetzt mitten im israelischen Mainstream angekommen. Das heißt, diese Siedler, die sitzen an der Regierungsbank. Bezalel Smotrich zum Beispiel, der das gesagt hat, der ist Finanzminister, das ist auch in Israel ein sehr wichtiges Amt. Der ist auch für den Siedlungsbau zuständig. Und es hat sich hier im Ton auch einiges geändert. Also früher hätte zum Beispiel Benjamin Netanyahu oder andere hätten gesprochen mit Blick auf das Westjordanland von disputed territories, also umstrittenen Gebieten. Das hört man jetzt wirklich kaum noch. Da hört man immer mehr diese Rhetorik, nein, das ist unser. Das sind dann eben Vorstellungen von einem Groß-Israel, zu dem das Westjordanland ganz selbstverständlich auch dazugehört. Und dazu muss man natürlich einen palästinensischen Staat verhindern. Und das tut man eben durch solche geopolitisch wichtigen Bauprojekte, wie jetzt in dem Fall.
Diese Pläne, die sind ja nicht neu. Also warum treibt die israelische Regierung den Bau jetzt so offensiv voran, wo diese Pläne, soweit ich weiß, ja seit den 90er Jahren immer wieder eingefroren wurden?
Weil sie es kann. Also das sind alte Pläne tatsächlich, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Deswegen wurde das sehr lange geplant. Und deswegen gab es aber auch tatsächlich bei denen, die sich immer noch einsetzen für eine Zwei-Staaten-Lösung, großen Widerstand. Aber die israelische Regierung, die kann es jetzt offenbar machen, weil ein wichtiger Vetogeber fehlt, das sind die USA. Die USA sind der wichtigste strategische Partner von Israel und die haben bisher auch dem ganzen Einhalt geboten. Aber das hat sich tatsächlich unter US-Präsident Donald Trump geändert. Es gibt jetzt hier einen neuen Botschafter von Donald Trump von den USA in Jerusalem, der heißt Mike Huckabee. Und der hat zum Beispiel gesagt, naja, da soll Israel mal machen und entscheiden, wie es will. Er ist im Übrigen der Meinung, dass es israelischen Anspruch auch auf das Westjordanland gibt und das sei ja alles nicht völkerrechtswidrig. Das stimmt nur leider nicht, das sagt zum Beispiel auch die Bundesregierung.
Das heißt, der Druck aus dem Ausland ist im Endeffekt gar nicht so groß, selbst wenn wir jetzt auf diese möglichen Anerkennungen Palästinas durch auch europäische Staaten wie ja zum Beispiel Frankreich jetzt schauen?
Der Druck besteht vor allem in Worten, will ich mal sagen, und in symbolischen Schritten, also zum Beispiel die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Das ist schon symbolisch natürlich wichtig und das stärkt den Palästinensern irgendwie den Rücken. Auf der anderen Seite ist das nichts, was Israel irgendwie Einhalt gebietet bei diesem Ausbau der Siedlungen und bei der Verhinderung eines palästinensischen Staates. Und die Lösung, das sagen zumindest Menschenrechtsorganisationen, kann nur in echtem Druck liegen, zum Beispiel in Sanktionen, die es dann gibt und in dem wirklich das, was da Israel vorantreibt, die israelische Regierung vorantreibt mit dem Ausbau der Siedlungen, in dem das dann auch tatsächlich einen echten Preis hat und nicht nur mit irgendwelchen Worten begegnet wird.
Das heißt, die internationale Gemeinschaft müsste eigentlich mehr tun.
Das sagen zumindest Menschenrechtsorganisationen. Ja, die kämpfen hier und die sagen, es geht hier innenpolitisch offenbar nicht, denn es gibt keine Mehrheit, die das Ganze verhindern würde. Das ist ein innerpolitisches Problem in Israel. Da sind viele Menschen einfach so, dass die entweder sagen, ja, das Westjordanland, das gehört zu Israel, oder sie sind achselzuckend und nehmen das so hin. Es gibt wenige, die tatsächlich das ganz klar verurteilen und dagegen sind, aber die gibt es schon auch und die sagen dann tatsächlich, ja, wir brauchen Hilfe aus dem Ausland.
Wie reagieren denn die PalästinenserInnen vor Ort?
Also wenn man im Westjordanland unterwegs ist, dann ist die Stimmung sehr, sehr schlecht, weil jetzt seit dem 7. Oktober und unter dieser Regierung auch schon vorher sich die Lage für Palästinenserinnen und Palästinenser nochmal deutlich verschlechtert hat. Das heißt, Siedlungen werden massiv ausgebaut. Wenn man da unterwegs ist, da wird an jeder Ecke gebaut. Es gibt sehr viele Fälle von Gewalt, von radikalen Siedlern. Es gibt tatsächlich Landaneignungen. Das sind dann manchmal Siedler, die irgendwie in ein Gebiet kommen und dann ihre Schafe auf palästinensischem Land weiden lassen. Und wenn die Palästinenser sich dagegen wehren, dann gibt es Gewalt, dann gibt es manchmal auch Tote. Und Israels Armee, Israels Polizei tut da nichts, sondern steht da in der Regel daneben und im Zweifelsfall beschützt sie dann die Siedler. Also die Stimmung ist wirklich sehr, sehr schlecht. Dieses Bauprojekt, das betrifft jetzt natürlich zunächst mal 7.000, 8.000 Leute, die in diesem Gebiet wohnen und die sich jetzt überlegen können, wollen wir in einer Enklave wohnen oder gehen wir, verlassen wir dieses Gebiet? Und dann werden es natürlich dann jetzt, wenn die Bauarbeiten beginnen, auch alle Palästinenser spüren, die dann irgendwie da unterwegs sein wollen. Denn das wird sehr, sehr beschwerlich und das wird die Stimmung dort in den Gebieten nochmal deutlich mehr verschlechtern.
Was heißt diese Entscheidung denn für die nächsten Jahre? Also ist das dann ein weiterer Schritt zu so einer schleichenden Annexion des Westjordanlands durch Israel?
Also wenn man Smotrich, dem Finanzminister, glaubt, dann ist das sozusagen der Sargnagel der Zwei-Staaten-Lösung, wenn das so kommt. Es gibt so eine kleine Möglichkeit, denn NGOs, Nichtregierungsorganisationen haben angekündigt, dass sie nochmal vor Gericht gehen wollen und dagegen sich wehren wollen. Aber das ist vor Gericht eigentlich schon weitgehend ausgefochten. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch große Chancen hat. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass alle, die sich jetzt für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen und die wollen, dass es irgendwie noch ein zusammenhängendes Staatsgebiet für einen palästinensischen Staat gibt, dass die sich wirklich beeilen müssen und überlegen müssen, wie bekommt man das hin? Und was kann man tun, damit das überhaupt noch möglich ist? Jetzt werden wieder Fakten geschaffen, wie schon die letzten Jahrzehnte. Das heißt, es werden auch noch mehr Siedler in diese Gegenden ziehen. Es wird noch mehr der Raum verengt für Palästinenserinnen und Palästinenser. Und das heißt, man muss sich dann möglicherweise entweder überlegen, gebietet man dem Einhalt, gibt es eine Chance, dem Einhalt zu geben, Gebieten auch politisch, da wäre auch ein Land wie Deutschland gefragt, oder muss man sich was anderes überlegen und die Zwei-Staaten-Lösung ist tatsächlich nicht mehr die Lösung für diese Region, weil es einfach nicht mehr geht.
Die Siedlung E1, die wird also kaum noch zu verhindern sein. Und Israels zuständiger Minister sagt gerade heraus, was sie bezwecken soll. Was denkt Hamza Wouti darüber?
Er ist ehrlich, also er versteckt seine Absichten nicht. Es gibt ja keinen Mangel an Häusern für Siedler oder Israelis. Viele dieser Siedlungen sind sogar gar nicht richtig bewohnt. Es geht darum, Fakten vor Ort zu schaffen, sodass, wenn es irgendwann internationalen Druck auf Israel geben wird, dann schon Fakten geschaffen sind, die einen Staat Palästina verhindern. Er denkt also langfristig und sehr praktisch. Und genau deswegen ist das für die israelische Regierung so wichtig. Wichtiger sogar als vieles andere. Da wird jetzt gehandelt, weil niemand weiß, was die Zukunft Israels bringen wird oder wie international reagiert wird. Ja, also aus seiner Sicht, er hat da recht. Er hat da sehr ehrlich recht.
So he's right. He's honestly very right.
You personally think, du sagst also, das sind jetzt Fakten. Also ein Staat Palästina wird tot sein, sobald diese Siedlung gebaut ist. It's gonna be dead when this settlement is built.
Ja, genau. Die Idee wäre dann tot. Weil wo soll dieser Staat überhaupt sein? Es gibt ja jetzt schon mehr als 750.000 Siedler, die in den palästinensischen Gebieten leben. Und ich weiß, dass es extrem kompliziert ist. Selbst wenn eine israelische Regierung wirklich auf Frieden aus wäre, die hätten eine fast unmögliche Aufgabe vor sich, die ganzen Siedler wieder woanders hinzubringen. Als Israel eigene Siedlungen in Gaza mal räumen ließ, lebten dort gerade einmal 10.000 Siedler. Und das hat das Land fast in einen Bürgerkrieg gestürzt. Also selbst wenn ich Premierminister Israels wäre, ich wüsste nicht, wie ich es schaffen sollte, all diese Menschen tatsächlich physisch wieder wegzubekommen.
I don't know how with all these everyday expansions of settlements I will be able to physically remove these people.
Do you still have any hope? Hast du noch Hoffnung?
Ich habe Hoffnung. Ich glaube auch, dass die Werte, die wir uns als Menschen erarbeitet haben, die heute für uns wichtig sind, dass die sich am Ende durchsetzen werden. Einfach weil sie aus dem Bedürfnis entstanden sind, Leid zu verringern und all diese sinnlosen Konflikte und das Blutvergießen zu beenden. Es gibt Machtgruppen, die versuchen, uns wieder zurückzubringen, zu Werten von noch vor Christus. Aber sie werden scheitern. Egal wie viel Macht sie einsetzen, sie werden scheitern. Ich halte mich an dieser Hoffnung fest. Das ist der Grund, warum ich weitermache. Und ich weiß, dass es auf der anderen Seite Menschen gibt, die das genauso sehen. Aber wir haben noch nicht die Kraft, uns durchzusetzen, weil die, die gegen unsere Werte sind, noch zu stark sind. Im Moment können Menschen mit Waffen und mit Gewalt das, was wir machen, einfach übertrumpfen. Aber ich will daran glauben, dass wir einen Weg finden und dass wir das nicht allein schaffen müssen. Jeder Mensch auf dieser Welt trägt die Verantwortung, zu den Werten zu stehen, die die Zukunft zukünftiger Generationen prägen sollten.
Everyone in this world has a responsibility to stand with the values that should shape our future generations.
Hamza, thank you very much for talking to me. Is there anything you want to add? Hamza, vielen Dank für das Gespräch. Gibt's was, das du noch hinzufügen willst?
Was ich wirklich sagen will, ist, es gibt keine Neutralität in so einer Situation. Und es geht nicht darum, eine Seite zu wählen. Das ist kein Fußballspiel. Es geht darum, für Werte einzustehen. Wir müssen nicht alle gleich denken, aber wir sind Verbündete. Und wir brauchen einander. Es geht um all unsere Kinder. Nicht nur palästinensische Kinder, nicht nur israelische Kinder, sondern alle. Damit wir endlich die zivilisierten Werte normal machen, nach denen wir in unseren Gesellschaften eigentlich schon immer leben wollten.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Katja Vossenberg, Mintu Tran, Ingo Rockenberg, Jens Töppen, Andi Fulford, Theresa Nehm und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.